zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ich freue mich sehr, heute hier mit einer Diskussion zu dem Thema Demokratie in der Krise, Fragezeichen, den heutigen Tag zu beschließen, und zwar mit meinen beiden Mitdiskutanten, das ist Herr Brechtgen und Herr Hochgeschwender, die beide ausgewiesene Spezialisten auch für die USA und für England sind. Und wir werden über Deutschland sprechen, aber eben auch über diese beiden Länder. Und deswegen ist es natürlich wunderbar, dass wir heute zu diesem Thema hier zusammengekommen sind. Ich freue mich sehr. Wir haben ein breites Spektrum heute vor uns, weil das natürlich wirklich dieses Thema eigentlich unerschöpflich ist. Ich dachte mir, wir wollen abstreiten Themen wie Populismus, dann die Rolle der verschiedenen Medien bei diesem Thema Populismus, dann die Frage der Polarisierung der Gesellschaft, aber auch immer wieder die Frage nach der Partizipation, und zwar im politischen wie im wirtschaftlichen Bereich, denn das ist sicherlich auch ein zentraler Punkt für die Erfolge von Populisten oder für die Erfolge der Polarisierung der Gesellschaft. Und damit auch die Frage natürlich nach der Versöhnung von Kapitalismus und Demokratie, die ja vor allem Sie, Herr Brechtgen, auch zuletzt immer wieder formuliert haben. Und am Schluss werden wir natürlich auch die Zukunftsperspektiven uns anschauen, nach der Frage, ob der Westen an sich selber scheitert oder nicht in der Systemkonkurrenz. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die erste Frage will ich jetzt gleich Ihnen stellen, Herr Brechtgen, und zwar, ist die Demokratie in der Krise?
Ja, die Demokratie ist eigentlich immer herausgefordert, weil Demokratie anstrengend ist. Und Demokratie verlangt, dass Menschen sich für sie einsetzen. Und immer dann, wenn das Leben vielleicht ein bisschen angenehmer wird und ein bisschen bequemer, vergisst man, dass man sich dafür einsetzen muss. Und jetzt gerade, wenn man die jüngere Geschichte betrachtet, nach dem Ende des Kalten Krieges haben wohl viele Menschen, gerade in Europa, auch in Nordamerika, gedacht so, jetzt kann man ein bisschen die Dividende, die Rendite einfahren nach 50 Jahren Kalten Krieg und Anstrengung. Und man muss sich nicht mehr so sehr für das einsetzen, was man in den Jahren zuvor geschaffen hat aufgrund der Systemkonkurrenz. Und heute sehen wir, so einfach erhält sich das nicht. Man muss sich einsetzen. Krisen sind immer wieder da. Und wenn man aber identifiziert, woher sie kommen, warum sie entstehen, dann haben Demokratien auch die Kraft, damit umzugehen und damit produktiv fertig zu werden. Das sehen wir eigentlich, wenn man ein aktuelles Beispiel nimmt, in den Vereinigten Staaten ganz deutlich.
Ja, das ist, glaube ich, ganz zentral. Das ist ja auch die Botschaft Ihres Buches, dass man eben nicht nachlassen muss, sondern man darf nicht resignieren, sondern im Gegenteil, man muss ja aktiv gegen mögliche Krisen vorgehen. Sie haben das Stichwort USA schon genannt. Das ist natürlich auch das Stichwort auch für Herrn Hochgeschwender. Ich meine, diese Krise in den USA, die erscheint uns ja sehr knapp abgewendet, wenn man jetzt die Wahlergebnisse und auch vor allem das anschaut, was jetzt zuletzt passiert ist. Und ich glaube, wir waren alle wirklich, also mir ging es so, ich war absolut gerührt bei der Inauguration von Joe Biden. Das war irgendwie das Gefühl, jetzt ist irgendwie die Welt wieder in Ordnung, aber sie ist es ja nicht. Also es ist ja im Grunde genommen in den USA schon eine Krise da, die einfach auch in der Zustimmung liegt, die Donald Trump gefunden hat. Ist denn in den USA eine Krise der Demokratie für Sie so greifbar, dass es wirklich eine existenzielle Krise ist?
Also was abgewendet worden ist, war eine akute Krise, und ich würde sogar sagen, es war ein Staatsstreich. Also wenn man den Gesamtkontext dessen nimmt, was seit der Wahl am 6. November passiert ist, dann lief es letztlich auf einen Staatsstreich hinaus. Die Annullierung des Wahlergebnisses, Versuche auf Politiker Druck auszuüben, etwa den Innenminister von Georgia, ein Versuch, das Kapitol zu erstürmen, anders kann man das nicht benennen. Das ist natürlich schon mal eine entscheidende Krise. Was aber bleibt, sind die Konstellationen, die in diese akute Krise hineingeführt haben und die ja nicht Donald Trump erfunden hat, sondern Donald Trump war das Symptom einer zugrunde liegenden, sehr tiefen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die spätestens in den 1960er Jahren so aufgebrochen ist, wie wir sie jetzt vorfinden. Das sind alles Ergebnisse von Prozessen, auch von Radikalisierungsprozessen, die seit den 1960er Jahren stattgefunden haben. Und wenn man noch tiefer in die amerikanische Gesellschaft zurückgeht, in das 19. Jahrhundert, es ist kein Zufall, dass in diesem Land ein Bürgerkrieg stattgefunden hat. Und die Sklaverei war sicherlich ein zentrales Thema, aber andere Themen haben dort auch eine Rolle gespielt. Und das sind alles Konflikte, die letztlich nie wirklich ausgestanden worden sind. Und es ist die Frage, ob sie überhaupt irgendwie gelöst werden können. Es wird letztlich darum gehen, ein Prozedere zu finden, wie man diese Krisen austragen kann und diese Spannungen.
Ja, ja, aber wenn man sich fragt, wenn es anders ausgegangen wäre, also ich meine jetzt nicht den Sturm aufs Kapitol, da war kein Militär und niemand dabei, der das groß unterstützt hätte, aber das Anzweifeln des Wahlergebnisses zum Beispiel ist ja ein ganz fundamentaler Angriff auf die Demokratie und das scheinen ja doch sehr viele Menschen zu glauben nach wie vor, dass das illegitim ist, diese Wahl, und das delegitimiert doch die jetzige Regierung.
Ja, dazu muss man auch sagen, dass Wahlergebnisse in den USA immer etwas problematisch waren. Und Trump konnte ja darauf aufbauen, dass eigentlich seit der Gründung der USA es immer wieder zu Wahlen gekommen ist, wo zum Teil so offen manipuliert worden ist, dass man sich an den Kopf gefasst hat. Also denken Sie an die Wahl 1876. Da haben beide Parteien dermaßen gefälscht, dass sie sich am Ende zusammensetzen mussten, um auszukungeln, wie das Wahlergebnis wirklich aussieht. Und der Kompromiss war dann, die Republikaner dürfen den Präsidenten stellen, obwohl er keine Mehrheit hatte. Dafür ziehen sich die Bundestruppen aus dem Süden zurück und die Demokraten bekommen den Süden. Also das war dann das, worauf man sich geeinigt hat. Und denken Sie an die Wahl von John F. Kennedy. Der hat gewonnen, weil in Chicago, das ist bekannt, und auch darauf rekurrierte Trump, Leichen abgestimmt haben. Der Bürgermeister von Chicago hat dafür gesorgt, dass etwa 1200 bis 2000 Tote abgestimmt haben und alle für Kennedy ihre Stimme gegeben haben. Damit hat er Illinois bekommen und damit hat er die Wahl bekommen. Was diesmal anders war, war, dass derjenige, der die Wahl verloren hat, und zwar eine ziemlich sichere Wahl für amerikanische Standards, sich überhaupt nicht damit abfinden wollte. Also Richard Nixon hat sich 1960, obwohl er wusste, dass er betrogen worden war, damit abgefunden. Al Gore hat sich 2000 damit abgefunden. Nun ist Trump nicht betrogen worden, sondern hat ganz klar die Wahl verloren. Nach seinen eigenen Worten ein Landslide, denn genau so hatte er vor 4 Jahren gewonnen und findet sich nicht damit ab. Und das ist das zentrale Problem an Trump gewesen, das Nicht-Akzeptieren von eingespielten politischen Formen und Traditionen. Und man kann tatsächlich sagen für die USA, diese Traditionen, die haben sich bewährt. Ein Innenminister von Georgia, obwohl Republikaner, obwohl Trump-Anhänger, weiß, was er zu tun hat, wenn es um das Wahlergebnis geht. Auch ein Mike Pence, auch das Militär. Das Militär hat ganz klar gesagt, wir mischen uns nicht ein.
Und ich denke auch, dass man auch den historischen Prozess sehr gut erkennen kann, weil diese Diskussionen um die Nichtverlässlichkeit vergangener Wahlen war natürlich bekannt und es war im Vorfeld natürlich auch klar, dass Donald Trump alles versuchen wird, wenn er in die Situation kommt, die jetzt gegeben ist, das zu delegitimieren und anzuzweifeln. Und deswegen waren aber auch die Vorkehrungen, das möglichst sicher zu machen, extrem hoch. Und wir stehen ja jetzt davor, dass das Dominion Voting System auch juristisch gegen diejenigen vorgehen, wie Giuliani und Sidney Powell, die behauptet haben, da sei was falsch. Und da muss man dann, glaube ich, auch schon sagen, kann man ein gewisses Vertrauen in das amerikanische juristische System haben, wenn es dann mal tatsächlich um Geld geht und um diese Auseinandersetzungen, dann klären sich die Fronten auch wieder. Und tatsächlich waren ja viele, Sie haben erwähnt, den Raffensperger und andere, die auch von Trump selbst ins Amt gehievt worden waren zur Überprüfung der Wahl, die alle gesagt haben, inklusive Barr als Justizminister, es ist nichts zu finden. Ja, und deswegen, ja, kann man das nur so völlig unterstreichen, dass die Institution und die gewachsene Selbstsicherheit der Institution, die hat am Ende dann durchgehalten und die war dann auch nicht erschütterbar, obwohl das erschütternd genug ist, 70 Millionen Menschen für einen über 4 Jahre erwiesenen Lügner, der sich an nichts hält, abgestimmt zu sehen.
Wobei die Gefahr natürlich auch in den Institutionen, vor allem im Repräsentantenhaus, liegt. Da haben Sie die radikalen Republikaner, da sind jetzt QAnon-Anhänger mit dabei, also da sind einige sehr zwiespältige Figuren. Der Senat ist noch mal etwas anderes, weil in den Senat kommt man nur, wenn man Koalitionen bauen kann auf Einzelstaatenebene. Durch das Gerrymandering, das Zuschneiden der Wahlkreise in den USA, sitzen im Repräsentantenhaus die Radikalen beider Parteien, die es nicht mehr nötig haben, Koalitionen zu bilden. Und das ist das große Problem in den USA. Sie haben völlig recht, das Justizsystem funktioniert und das war Trumps großer Irrtum. Er glaubte, wenn ich Richter ernenne, und er hat ja immerhin drei Bundesrichter, oberste Bundesrichter ernannt, wenn ich Richter ernenne...
Mein Supreme Court, hat er gesagt.
Ja genau, mein Supreme Court, dann habe ich die in der Tasche, dann müssen die mir gegenüber als Person loyal sein. Und er hat übersehen, dass das einfach professionelle Richter sind.
Auch ein Eid geschworen.
Die einen Eid geschworen haben, die eine Verpflichtung gegenüber der Verfassung haben, die werden in einem konservativen Sinn Urteile fällen. Das ist jetzt schon klar. Aber das ist kein Faschismus, das ist kein Populismus, das ist eine konservative Rechtsauslegung. Und da müssen auch die Demokraten vorsichtig sein in ihrer Sprache.
Also es ist ja natürlich, es drängt sich natürlich immer auch die Frage auf, wenn man jetzt so eine Art von, Sie haben es ja auch mit Recht genannt, einen Gott sei Dank misslungenen Staatsstreich vor sich sieht, dann hat man natürlich immer als Historiker, Historikerin 1933 im Kopf und sagt sich, diese Wahlen von 1933, wo die Nazis an die Macht gekommen sind, die waren ja auch nicht so ganz hundertprozentig und im Grunde genommen haben da die Institutionen ja nicht funktioniert. Also da ging ja ganz schnell wie ein Domino gingen eigentlich alle demokratischen Hürden zu Boden. Die Gerichte haben nicht mehr funktioniert, die Polizei hat sich in Dienst gestellt, das Militär war auf der Seite. Also es war sozusagen alles das, was jetzt in der gefestigten US-Demokratie mit allen Zweifeln eben so war, hat 33 anders funktioniert. Aber die Frage ist natürlich, gäbe es so etwas wie in den USA jetzt, könnte man sich sowas in England oder in Deutschland auch vorstellen? Herr Brechtgen.
Fangen wir mit England an. In England ist es natürlich ähnlich wie in den Vereinigten Staaten so, dass das Mehrheitswahlsystem eine starke Polarisierung befördert. Und ist ähnlich wie in den Vereinigten Staaten auch so, dass diejenige Partei, die an die Macht kommt, in der Regel nicht mal die Hälfte der Wahlbevölkerung tatsächlich hinter sich hat. Also es genügt dieses First Past the Post, dass man in einem Wahlkreis eine Stimme mehr hat und dann ist man im Unterhaus und das kann sein, dass das nur 35-38% sind und die anderen 60% werden dann im Parlament nicht vertreten sein. Das ist eines der großen Probleme der britischen Demokratie im Moment, dass es im Parlament nicht so eine vollständige Repräsentation der gesamten Gesellschaft gibt. Das führt dazu, dass in beiden Parteien radikalere Strömungen die Oberhand gewinnen, weil damit die Gesellschaft insgesamt wiedergespiegelter wird. Und das trägt aber auch dazu bei, dass die Traditionen, die in Großbritannien ja doch sehr stark sowohl im Parlament als auch in der Richterschaft als auch in der Gesamtgesellschaft, also in allen Klassen, die es ja da noch ganz deutlich gibt, dass da diese Traditionen doch sehr verankert und sehr stabil sind, sodass ein ähnlicher Populismus, ein ähnlicher, sagen wir mal, Mob, wie der in den Vereinigten Staaten radikalisiert werden kann, in Großbritannien schwer vorstellbar ist. In Deutschland wäre ich sogar noch optimistischer, muss ich sagen, weil die föderale Struktur keinen einzigen Machtort wie das Kapitol oder Ähnliches in der Bundesrepublik hat. Also man kann natürlich in Berlin symbolische Orte attackieren. Aber
Reichstag,
Reichstag, genau. Aber es gibt immer noch 16 Bundesländer. Das war im 19. Jahrhundert einer der Gründe dafür, dass die Revolution 1848 misslungen ist. Wenn man den König in Wien oder den König in Berlin stürzte, hatte man die anderen 34 oder 33 noch lange nicht.
Es lebe der Föderalismus, also der
genau. Und deswegen,
Zentralisten möglich.
Also. Ja, aber deswegen ist das auch, hat auch eine gewisse Stabilität. Das ist manchmal langsamer und das ist manchmal schwieriger mit der Abstimmung, aber es ist im Grunde stabiler. Das Gleiche gilt, würde ich sagen, für das Verhältniswahlrecht. Dass tatsächlich durch unterschiedlichste Koalitionen in den Ländern natürlich eine viel breitere gesellschaftliche Repräsentanz in den Länderparlamenten, auch im Bundesparlament vorhanden ist und dass sich viel größere Gruppen der Gesellschaft in diesem politischen Prozess auch tatsächlich wiederfinden. Ganz anders als in Großbritannien, ganz anders als auch als in den Vereinigten Staaten. Und dass diese Stabilität, man beklagt immer, dass das alles konsensorientiert ist, in die Mitte orientiert ist, alles ein bisschen, das ist alles richtig. Kompromiss, aber es sorgt auch,
sozusagen.
Genau, aber der Kompromiss hat am Ende auch was Stabilisierendes. Und insofern glaube ich, dass die populistischen Strömungen, die wir bei uns haben, auf der extremen Linken bei ein paar Prozent und auf der extremen Rechten ein paar Prozent mehr, die hat es in der Bundesrepublik eigentlich durchweg gegeben, aber die hatten nie die Chance, sich tatsächlich in die Mitte so weit auszubreiten, dass sie das gesamte staatliche System gefährdet haben. Und ich glaube auch, ganz optimistisch, dass die Mitte bei uns auch stabil genug ist, um das auszuhalten.
Auch wirtschaftlich natürlich. Da kommen wir noch drauf.
Das ist ein weiteres Thema. Da sind wir aber in der Bundesrepublik auch besser aufgestellt, weil die Dichotomie und die Klassengesellschaft in den Vereinigten Staaten viel extremer auseinanderdriftet, als das in der Bundesrepublik der Fall ist.
Ja. Wobei, wenn gerade das Lob des Föderalismus gesungen worden ist, dem würde ich völlig zustimmen. Aber in den USA haben wir das Problem zum einen, dass der Machtausgleich zwischen Präsidentschaft und Einzelstaaten sich auch während des Kalten Krieges zunehmend in Richtung Präsidentschaft verlagert hat. Und zum anderen, dass auf Einzelstaatenebene ja zum Teil noch viel radikalere Politiker unterwegs sind als auf Bundesebene. Also wenn Sie etwa in das Einzelstaatenparlament von Indiana gehen, da haben Sie Gestalten sitzen, wo man wirklich Angst bekommt. Also dagegen sind die im amerikanischen Repräsentantenhaus noch vergleichsweise moderat. Also da ist zum Beispiel in Indiana einer, der dauernd verkündet, die katholische Kirche sei vom Satan und man müsse also sozusagen mit der katholischen Kirche in den USA Schluss machen. Und da wundert man sich über nichts mehr. Und wenn Sie nach Texas gehen oder Oklahoma, da ist es zum Teil noch viel schlimmer. Also insofern kann das auch ein radikalisierendes Moment sein, je nachdem, wie die Austarierung der Gewalten sich in dem Moment gerade vollzieht.
Ja, da würde ich ergänzend sagen, dass das natürlich daran liegt, dass die Vereinigten Staaten an sich ein Kontinent sind und die Verbindungen anders als in der Bundesrepublik nicht so nah und also das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Bundesrepublik durch diese Tradition ist, glaube ich, intensiver, auch gewachsen über viele Jahrhunderte, als das zwischen Kalifornien und Vermont
ist. Es kommt noch eine Frage dazu, die gewachsene Gewaltkultur, die in den USA völlig anders aussieht als in Deutschland. Also so etwas wie bewaffnete Milizen in dieser Menge und dieser Stärke, wie wir sie in Michigan, Wisconsin und den anderen Bundesstaaten der USA haben. In Deutschland gibt es Wehrsportgruppen und Ähnliches, aber die sind vergleichsweise marginal und stehen nicht so im Zentrum wie in einzelnen amerikanischen Bundesstaaten.
Das ist ganz klar und auch die überhaupt der Einfluss der Rifle Association, das ist ja auch unglaublich. Aber ich wollte da nochmal einhaken, wo wir vorhin mit dem deutschen Beispiel gelandet sind. Ich habe gelesen mit Freude, dass im Populismus-Report 2020 drinsteht, dass jetzt nur noch jeder Dritte dem Populismus eine Stimme gibt und nicht mehr jeder Fünfte wie vor 2 Jahren. Das ist ja eigentlich erstaunlich, wenn man auf der einen Seite drauf schaut, was sich da so jetzt in den USA getan hat und dann sieht, dass diese Strömungen, die ja ganz besonders nach 2015 mit der Frage der Migration und so weiter eine ganz besondere Rolle gespielt hat, dass die sich offensichtlich vielleicht sogar durch Corona wieder beruhigt hat. Ich habe das Gefühl, wir haben einerseits Radikalisierung und Offenlegung von Konflikten durch die Corona-Krise, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch den Punkt, dass man in der Krise offensichtlich mehr den konservativen Kräften zuneigt und vielleicht doch wieder eher dem sozusagen die Mitte sucht. Und deswegen die Frage jetzt auch an Sie, Herr Brechtgen, mit Ihrem optimistischen Blick auf die Demokratie, kann es sein, dass die Krise auch eine Chance ist in der Hinsicht?
Also man sagt ja immer so nett, Krisen sind die Stunden der Exekutive. Und in der Exekutive hat sich jetzt gezeigt, gerade in der Bundesrepublik, auch im Vergleich zu anderen Staaten, dass eine rationale Politik, und für die steht jetzt, das kann man ja offen sagen, die Bundeskanzlerin auch im Vergleich zu vielen anderen Regierungschefs, dass man analytisch vorgeht, dass man wissenschaftlich vorgeht, dass man Schritt für Schritt vorgeht, indem man Dinge analysiert und dann Lösungen entwickelt. Und das hat sich jedenfalls in den ersten Monaten der Corona-Krise als genau der Weg erwiesen, mit dem wir im Vergleich dann doch nicht ganz so hart getroffen wurden. Und dass es jetzt in der zweiten Welle und im Winter etwas härter gekommen ist, hat ein bisschen auch damit zu tun, dass dieses Wohlfühlgefühl oder dieses vermeintliche, ja, wir sind ja gut durchgekommen.
Geht doch alles,
wir müssen jetzt alles nicht mehr so ernst nehmen. Wogegen die Bundeskanzlerin zum Beispiel immer gewarnt hat und diejenigen, die sie auch beraten haben. Und das hat dann doch dazu beigetragen, dass viele, die vorher vielleicht auch populistischen Argumenten zugeneigt haben, gesehen haben, okay, wenn es in der Krise darauf ankommt, dann muss es Menschen geben, die aktiv handeln und Konzepte haben und nicht nur, die sich vorne hinstellen und große Reden schwingen und am Ende sterben dann Hunderttausende von Leuten. Und man kann ganz einfach statistisch im Vergleich sehen, dass selbst bei wirklich etablierten demokratischen Systemen, wie im Vergleich zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien und den Vereinigten Staaten oder Stichwort Brasilien, die langweilige Mitte, die vernünftige Mitte dann doch sehr viel besser gefahren ist als die extremen Prediger.
Es gibt, glaube ich, auch noch ein strukturelles Moment in dem Parteiensystem, das damit hineinspielt. Die CDU ist eben keine konservative Partei, sondern sie ist eine Partei bürgerlich-opportunistischen Machterhalts, die zwischen liberal, christlich, sozial, konservativ hin und her schwanken kann und das auch immer getan hat. Das heißt, sie ist weniger offen für Radikalismus von ganz rechts als etwa die Republikanische Partei in den USA, die vor allen Dingen seit den 1960er, 70er Jahren sich deutlich radikalisiert hat und die auch dieses Spiel gespielt hat, das in Deutschland zeitweilig die CSU aufgenommen hat. Wir sind Partei des Systems, stehen aber außerhalb des Systems. Wir kritisieren
die da oben.
The Party of No, wir kritisieren die da oben und gleichzeitig sind wir im System und wollen Macht. Und dieses Spiel lässt sich auf Dauer nicht durchhalten. Das hat in der Republikanischen Partei vor allem Newt Gingrich und dann Mitch McConnell, die beiden haben das sehr stark befördert. Und jetzt müssen sie den Preis dafür bezahlen, weil sie dadurch über Sarah Palin und das Tea Party Movement die Republikanische Partei zu Kräften hin geöffnet haben, wo etwa die CDU in Deutschland und auch die CSU immer gesagt haben, mit diesen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Und dadurch hält die langweilige Mitte und kann sich dann eben in Stunden wie Corona bewähren.
Ja, ja. Aber es ist natürlich eine Erkenntnis, die Sie ja auch aus Ihren Forschungen nochmal betont haben, dass der Populismus in den USA ganz andere, wie soll ich das nennen, auch gar keine eine andere Zuwertung hat. Bei uns ist Populismus ja immer ein Kampfbegriff. Also bei uns, wenn einer dem anderen vorwirft, du bist Populist, dann ist das ein Vorwurf, eine Anklage, wohingegen das, glaube ich, in den USA anders aussieht, oder?
Ja, deswegen habe ich immer Probleme mit dem Begriff Populismus. Erstens, weil er unglaublich unterschiedliche Gruppen von links und von rechts umfasst. Und er ist so ein bisschen, läuft der Gefahr zum Catch-all-Begriff zu werden, so wie früher Totalitarismus und dann Fundamentalismus. Das sind alles Begriffe, die einen analytischen Wert haben, so auch Populismus. Aber sie laufen Gefahr zu verwässern, gerade in der konfrontativen Auseinandersetzung. Und in den USA kommt noch dazu, dass die Wurzeln des Populismus wirklich darin lagen, Demokratie zu retten. Als die populistische Partei sich in den 1890er Jahren gegründet hat, ging es darum, sich vor einer Politik zu schützen, die von Oligopolen und Monopolen bestimmt worden ist, wo der Senat im Grunde nur aus Milliardären und ihren Anwälten bestand und die Partizipation des sogenannten Common Man auf null heruntergesunken war. Zwei völlig erstarrte Parteien, die in der Hand des Großkapitals waren. Anders kann man das nicht benennen. Und dagegen hat sich der Populismus, dagegen hat sich ein William Jennings Bryan als Anwalt des einfachen Mannes gewandt, sicherlich zum Teil mit einer übersteigerten Rhetorik, aber auch, um zum Beispiel Werte und Ziele der Aufklärung durchzusetzen. Mit dem amerikanischen Populismus war eine Bildungsbewegung für die amerikanischen Bauern verbunden, das Chautauqua Movement. Das vergessen wir heute immer. Da waren auch Rassisten mit dabei, wie Thomas Watson. Aber auf der anderen Seite waren Kämpfer gegen den Rassismus Populisten. Und ich würde immer sagen, in den 1890er Jahren hatte diese Form von Populismus unbedingt ihre Berechtigung. Ohne diese Populisten hätten sich weder die Republikaner noch die Demokraten eines Besseren besonnen und sich wieder dem Volk als eigentlichen Subjekt
also der Demokratie zugewandt. Also als Reformprogramm.
Ja, richtig.
Aber auf der anderen Seite verstehen wir natürlich unter Populismus schon auch die einfachen Wahrheiten, die Reduktion von Komplexität, das im Grunde der Angriff auf das repräsentative System hin zum Plebiszit. Das Volk hat eine direkte Stimme. Und vor allem, was ich so spannend finde, ist dieses, was ja auch Donald Trump gut besetzen konnte, dieses Wir und die da oben. Obwohl er nun ja wirklich einer von die da oben ist, hat er absolut dieses Mittel bedient. Und wenn man sich diese Reportagen angeschaut hat im Land, ja, das ist einer von uns, der spricht wie wir. Das ist, also ist es ihm offensichtlich gelungen, durch seine Art des, wie auch immer in der Tradition vielleicht nicht verankerten Populismus, eben genau diesen Unterkomplexität auch zu bedienen.
Wobei ich jetzt immer sagen würde, Konrad Adenauers Slogan, alle Wege des Sozialismus oder alle Wege des Marxismus führen nach Moskau, war jetzt auch kein Musterbeispiel von Komplexität.
Unterkomplex, ja, ist in Ordnung.
Oder auch der Wahlkampf der CDU gegen Willy Brandt 1972, das war in einem Maße hasserfüllt, dass es sich auch kaum von Populismus unterscheidet. Man kann auf der linken Seite gegen, also ähnliche Beispiele finden. Also von daher, das gehört auch ein bisschen mit zur Demokratie.
Die Wahlkampf-Rhetorik war schon heftig, dem würde ich völlig zustimmen, aber es hat nie die Systemfrage in Anführungszeichen gestellt. Und die republikanische Tea Party-Bewegung und auch viele andere, die stellen nicht nur die Systemfrage, sondern die sind in einem völligen irrationalen Weltbild verhaftet, das ja zum Teil mit dem, was in der Welt tatsächlich passiert, fast nichts mehr zu tun hat. Also sie haben einige Personen, die jetzt ins Repräsentantenhaus gewählt wurden, erwähnt. Und es gibt ja gerade die Diskussion um, Marjorie Taylor Greene. Die Frau ist vollständig jenseits jeder rationalen Fähigkeit, sich politisch zu unterhalten. Mit solchen Personen hatten wir es zum Glück in der Bundesrepublik bislang nicht zu tun. Und ich hoffe, die bleiben uns auch erspart.
Ja. Ja, Sie haben mir das ja vorhin auch nochmal genannt, was natürlich in der Corona-Krise besonders wichtig war, diese wissenschaftsgeleitete Rationalität, die wir natürlich völlig vermissen in dem Moment, in dem Verschwörungsmythen oder entsprechende Dinge zirkulieren und sich eben die Leute auch das glauben. Also das ist ja auch nochmal ein Punkt. Das kann ja zirkulieren, aber es müssen ja nicht 70 Millionen Leute auch glauben. Aber das scheint ja wohl auch eben auch so der Hintergrund zu sein. Ich habe mich gerade mit der Cholera befasst in einer Ringvorlesung, die wir machen, sagen, und da waren genau die gleichen Sachen wie bei Corona. Also da war die Idee durch dieses, es gibt gar keine Krankheit, sondern die wollen uns, die Eliten wollen die einfachen Leute beseitigen, indem sie vergiften. Also diese Idee, wenn man die Leute nicht mitnimmt, und da bin ich wieder bei der Partizipation, wenn die sich nicht vertreten fühlen durch das System, dass man dann, dass da solche Dinge entstehen, weil eben man andere Welterklärungen sucht, ist natürlich extrem hoch und ist natürlich ein Teil des Populismus. Und diese verschiedenen, völlig irrationalen Verschwörungsmythen gehören dazu. Ich bin mir nicht im Klaren, wie intensiv die in den USA, also wie breit die wirklich aufgestellt sind, weil ich das Gefühl habe, bei uns ist es dann auch, aber vielleicht täuscht man sich da auch, bei uns ist es ein bisschen, ist es weniger. Also die auf die Straße gehen und sagen, also die jetzt die Corona-Kritiker, um nur irgendwas zu sagen, das ist doch eine kleine Minderheit. Aber vielleicht glauben es bei uns auch noch mehr.
Also die Vereinigten Staaten haben natürlich auch eine Entwicklung durchgemacht. Sie haben das schon erwähnt und ich würde da zum Beispiel sagen, spätestens seit den 1980er Jahren, dass auf der einen Seite das Talk Radio, also Rush Limbaugh nur als Beispiel genannt, und auf der anderen Seite Fox News. Wer in der Welt von Fox News lebt, der lebt in einer komplett geschlossenen eigenen Glaubenswelt, die mit anderen Welten nicht mehr kompatibel ist. Und wenn man das über Jahre, Jahrzehnte so aufnimmt, dann findet da natürlich auch ein Entlernungsprozess statt. Die Ergebnisse davon sehen wir heute. Deswegen, Sie haben das ja gesagt, Trump ist ein Symptom dieser Entwicklung und nicht im Grunde jetzt der Kreator des Ganzen.
In den USA Verschwörungstheorien haben Sie seit Beginn der Republik. Also das ist das säkularisierte Gegenstück zu Satan. Das können die Illuminaten gewesen sein in den 1790er Jahren, die Freimaurer in den 1820er, 30er Jahren, die Katholiken seit den 1820er Jahren, Cholera in den USA, die irischen Katholiken haben die Cholera eingeführt nach dieser Vorstellung. Dann die Juden, später die Kommunisten, wenn Sie an die 1950er Jahre, die John Birch Society denken, die auch wieder am rechten Rand der Republikaner und Demokraten ihr Unwesen getrieben hat, die haben allen Ernstes behauptet, Dwight D. Eisenhower sei nicht der echte Dwight D. Eisenhower, sondern sei eine Art Schauspieler, den Moskau dort installiert habe, um kommunistische Politik zu betreiben. Historiker suchen bis heute verzweifelt die kommunistische Politik dieses Dwight D. Eisenhower, weil sie nicht da war. Aber das war eine Welt, die völlig neben der realen Welt existierte, die aber von vielen geglaubt worden ist, weil diese Verschwörungstheorien ja, eine einfache Antwort darauf gegeben haben, warum die Welt nicht so ist, wie man sie gerne hätte.
Und das ist ja auch wieder bei Trump, ja, natürlich.
Richtig. Der hat es nun bedient. Eisenhower hat es nicht bedient, aber Trump hat es aktiv bedient, ja, ja, in einem Maße, das man sich kaum vorstellen kann.
Und da sind wir natürlich auch bei den Medien und bei der Mediennutzung, die dazu dient. Also es gibt ja diese, man kann das ja wunderbar verfolgen, seit der Erfindung des Buchdrucks ist das ja immer parallel gelaufen. Also man hat immer die Aufklärung und gleichzeitig natürlich auch die vielen Flugblätter, in denen okkulte Theorien verbreitet wurden. Also das ist jetzt sozusagen nicht neu. Aber ich glaube, das Neue ist, dass diese Chance der direkten Kommunikation zwischen dem Chef und seinen Untertanen, zwischen dem Präsidenten, der einfach twittert und damit alle erreicht, dass die natürlich ganz anders ist, als es noch vor ein paar Jahren war, wo einfach immer noch Berater dazwischen waren, Medienspezialisten dazwischen waren, natürlich auch die Pressesprecher dazwischen waren. Und inzwischen hat sich das ja geändert. Also inzwischen ist es ja bei uns auch so, dass also nicht nur der Altmaier und andere jeden Tag in irgendwelchen Talkshows sitzen, um ihre Politik zu erklären, sondern eben auch über Twitter Dinge gesetzt werden. Das ist ja doch nochmal was Neues. Das ist nochmal eine weitere Delegitimierung, wenn Sie so wollen, der repräsentativen Demokratie, in dem diese direkte Kommunikation im Grunde genommen die Chance bietet, alle anderen Dinge auszuhebeln und eben keine Abstimmung der Parteien mehr vorher abstimmt und stattfindet etc. Würden Sie das jetzt als einfach eine Weiterentwicklung oder als eine Gefahr für die Demokratie sehen?
Ja, vielleicht sollte man einen Punkt, da würde ich gerne noch erwähnen, dass wir natürlich auch in Deutschland oder in der europäischen Tradition diese Verschwörungserzählungen und Märchen natürlich hatten. Wir haben gerade in der deutschen Geschichte natürlich den modernen Antisemitismus und sowohl im Kaiserreich und dann aber auch im Nationalsozialismus. Und im Nationalsozialismus ist das sozusagen so ins Extrem übergeschlagen, dass diese historische Erfahrung so eine gewisse Warnung gegeben hat, dann doch etwas vorsichtiger zu sein, wenn solche Erzählungen aufkommen, weil man einmal historisch diese Erfahrung schon sehr intensiv gemacht hat. So dass sagen wir, die Empfänglichkeit für diese Form von Glaubenserzählung dann vielleicht etwas weniger stark entwickelt ist als ein Land, das sozusagen immer über Jahrhunderte von Selbstbewusstsein strotzend sich im Lichte der Vorsehung sah, wenn ich das mal so ein bisschen übertrieben formulieren darf.
God's online.
Ja, genau. Und diese Techniken, die Sie angesprochen haben, sind natürlich ein Weg der zusätzlichen Kommunikation. Und sie sind dann problematisch, wenn repräsentative Formen der Meinungsbildung ausgeschaltet werden. Da würde ich dann aber wieder sagen, da sind wir dann selbst aufgerufen. Deswegen ist sozusagen Demokratie auch kein Selbstläufer. Man kann sich auch in diesen Formen selbst beteiligen. Man kann sein Wort machen, man kann sich engagieren und dann auch mal dagegen argumentieren, gegen das, was da so vereinfacht über Twitter und Facebook läuft. Dass das eine Herausforderung ist, das ist leider etwas, was uns nicht erspart bleiben wird. Ich glaube aber, der Einsatz ist das immer wert, weil tatsächlich diejenigen, die einfache Antworten anbieten, noch nie richtige Lösungen produziert haben, wenn so etwas vereinfacht ausgedrückt.
Ja. Wobei, ich würde Ihnen völlig zustimmen, was den Unterschied zwischen Deutschland und den USA angeht. Allerdings sollte man, glaube ich, die Gefahr, die von Verschwörungstheorien in den USA ausgegangen ist und ausgeht, nicht zu niedrig aufhängen. In den USA war es immer weniger der Staat, und das ist das Problem unter Trump, es war weniger der Staat, der auf diese Verschwörungstheorien reagierte, sondern es war die Zivilgesellschaft. Und ich hatte vorhin die Gewaltkultur angesprochen, die amerikanische Zivilgesellschaft kann außerordentlich mörderisch sein. Also wenn Sie im 19. Jahrhundert Katholik in den USA waren, an jedem Wahltag hatten Sie Angst um Ihr Leben, weil es regelmäßig Riots, Unruhen gegeben hat, wo auch Menschen ums Leben gekommen sind. Wenn Sie schwarz waren und im Verdacht standen, irgendetwas getan zu haben, auch Juden. Juden sind selten gelyncht worden, trotzdem sind sie gewalttätig angegriffen worden. Also insofern haben diese Verschwörungstheorien auf der zivilgesellschaftlichen Ebene immer zu Gewalt geführt. Das Zweite, was Sie gefragt haben, die Antwort wäre ja, beides. Es kann die Demokratie stärken und wir erinnern uns daran, Barack Obama war eigentlich der Erste, der regelmäßig per Twitter gearbeitet hat und Trump hat das aufgenommen und das Ganze läuft ein bisschen unter dem sehr problematischen Stichwort der Authentizität. Es wird uns Authentizität des Politikers suggeriert, durch das Twittern. Wir haben den Eindruck, wir sind unmittelbar dabei, wenn Trump einschläft, wenn er Covfefe twittert. Und ja, das ist jetzt authentisch. Ist natürlich nicht authentisch, sondern es ist ein Instrument, um Politik durchzusetzen. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Per se ist dieses Instrument nicht gerade wertfrei, aber es kann in beide Richtungen ausschlagen. Trump hat es nun meisterhaft verstanden, es in seine Richtung ausschlagen zu lassen.
Ja, er hat natürlich damit auch extrem dieses Wir und Ihr bedient und auch damit die Polarisierung. Polarisierung ist ja per se erstmal nicht zwischen, also die Republikaner und die Demokraten sind jetzt nicht unbedingt zwischen oben und unten, aber ich meine, Polarisierung kann ja eben zwischen oben und unten, zwischen Stadt und Land, zwischen den verschiedenen ethnischen Zugehörigkeiten laufen und kann ja, also wenn jetzt dieses Beispiel, wenn man anders anschaut, wie die bei der Black Lives Matters Bewegung das Kapitol verteidigt wurde und auch das Weiße Haus und auf der anderen Seite jetzt bei dem Sturm aufs Kapitol plötzlich alle Türen offen waren, dann sieht man ja, dass das schon auch der Kampf gegen die schwarze Gefahr sozusagen völlig anders bewertet wurde. Und ich denke, insofern ist natürlich das, was der Trump mit seinen Twitter-Hassorgien gemacht hat, absolut polarisierend gewesen und hat offensichtlich auch eben die gewaltbereiten Menschen in einem Maße aufgestachelt, wo ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das jetzt in Europa so in dem Maße funktionieren würde. Aber wir haben natürlich sowas wie die Türkei, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, oder Ungarn und Polen,
Frankreich.
Wo eben auch natürlich eine
Polarisierung. Frankreich hat eine ähnliche Gewalttradition.
Frankreich. Ja, wir müssen schauen, wie das wird mit Marine Le Pen bei der nächsten Präsidentschaftswahl.
48% Zustimmung bei 52 für den Macron, weil die Krise so hochtreibt. Also ich glaube, die Frage, also wenn wir auf Deutschland, Großbritannien und USA schauen, dann, was jetzt so hier nahe liegt, dann ist das natürlich auch nur ein Ausschnitt, weil das, was, also Polen finde ich schon absolut beunruhigend und Ungarn finde ich beunruhigend. Und die Frage...
Ja, wir hatten Salvini in Italien, das war natürlich nahe dran.
Ja, also, das ist immer Italien, Frankreich. Also das ist ja doch nicht nur in Brasilien und den USA gefährlich, sondern das ist ja direkt in der Nachbarschaft und ist natürlich auch für Europa sehr gefährlich. Und damit eben auch diese Frage, die ja nun doch dahinter steht, wie man diese Polarisierung, die die Leute auf der Strecke lässt und die sie diesen Rechtspopulisten, Linkspopulisten, ich will es jetzt mal nicht sozusagen auf die Rechten nur beziehen, zutreibt, wie kann man diese Polarisierung wieder aufgreifen, wie kann man die Leute wieder mit hineinnehmen in das System?
Also wenn Sie zum Beispiel die beiden wichtigen Beispiele Polen und Ungarn nehmen, das sind natürlich... insofern spezielle Gesellschaften als tatsächlich die Regierungen, die diese antiliberalen Reformen durchführen, demokratisch legitimiert sind nach dem Muster des Wahlrechts dort. Sie nutzen aber diese demokratischen Mehrheiten, um tatsächlich auch die Grundlagen des Rechtsstaates zu unterhöhlen.
Die Institutionen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die Gerichte, alles das, was jetzt in den USA eben entsprechend verhindert hat.
Genau, und das ist dann der große Unterschied, weil es dort auch keine Traditionen gibt, die diese Traditionen über viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte aus sich selbst heraus stabil halten. Wenn in Ungarn antisemitische Agitation stattfindet, dann fällt die tatsächlich noch auf einen Boden, mit dem es möglich ist, dann die Presse zu knebeln oder Wissenschaftler aus dem Land zu treiben und Ähnliches. In Polen ist es in ähnlicher Weise, wenn da Richter zwangsweise in Pensionen geschickt werden und damit der Rechtsstaat unterminiert wird, dann gibt es in der Zivilgesellschaft nicht die viel hundertjährige Tradition, die sich dagegen wehrt und die da sozusagen eine Stabilität beibehält. Wobei man dann wieder sagen muss, das ist jetzt eigentlich eine Herausforderung der Europäischen Union, denn die Erfolge, die beispielsweise Herr Kaczynski oder Peace in Polen haben oder Herr Orban in Ungarn, die sind letztlich aus den Budgettransfermitteln der Europäischen Union bezahlt. Ungarn hat zwischen 3-4% des Bruttosozialprodukts sind Transferleistungen aus der Europäischen Union. In Polen ist es ähnlich. Und wenn man, ich habe Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Polen geforscht, relativ lange, und wenn man sieht, wie die Welt von 1990 in Warschau sich zur Welt von 2020 unterscheidet, das ist gigantisch. Das ist mehr als eine Generation, was da an Sprungen stattgefunden hat. Und das nutzen sie sozusagen aus, um eine Welt zurückzufahren, die mental vor 1990 liegt oder noch weiter zurück. Und im Grunde das zerstört, was diesen Erfolg eigentlich garantiert hat. Und da muss man tatsächlich, würde ich sagen, von außen auf den Standards bestehen und von der Europäischen Union her darauf achten, dass tatsächlich dann man zumindest die Finanzmittel nicht weiter fördert, die zu einer Selbstzerstörung der demokratischen Kultur führen. Das wäre zu diesen beiden Ländern zu sagen.
Man wird vielleicht insgesamt sagen müssen, dass in jedem Land nationale Traditionen da sind, an die Konfliktlinien andocken können. Also nehmen Sie Spanien, die Konfliktlinien, die in den Bürgerkrieg geführt haben. Nehmen Sie in Frankreich den Unterschied zwischen dem roten Frankreich und La France Profonde, also dem konservativen Frankreich. In den USA, Massendemokratie in den USA entsteht im 19. Jahrhundert auf Kosten der Schwarzen. Also wo immer die partizipatorische Massendemokratie eingeführt wird, werden die schwarzen Wähler entrechtet. Solange man noch das Zensuswahlrecht hatte, durften die mitwählen, danach nicht mehr. Das heißt, sie haben hier den Rassengegensatz und sie haben den Gegensatz zwischen Stadt und Land, die weiterhin vorhanden sind. Und dann docken an all diese nationalen Konfliktlinien, die sowieso schon da sind, neue Konfliktlinien an, die zum Teil in die 60er Jahre zurückgehen. Das, was auf liberaler Seite als Modernisierungs- und Aufbruchsbewegung wahrgenommen wurde, wird auf der anderen Seite als Verlustgeschichte erzählt. Und sie haben dann seit den 1980er Jahren mit dem Aufkommen des Neoliberalismus ein Wirtschaftsmodell, das noch sich daran andockt und es noch einmal verschärft. Und das kann man in den USA wunderbar beobachten, wie diese schrittweise Radikalisierung und das sich auseinanderbewegen zweier Submilieus, eines konservativen und eines liberalen Milieus, bis hin in die Alltagsgewohnheiten. Sie tragen bestimmte Schuhmarken, wenn sie konservativ sind, andere Schuhmarken, wenn sie liberal sind. Sie fahren bestimmte Autos, sie tragen Waffen oder sie tragen keine Waffen, sie sehen bestimmte Fernsehserien. Also das ist ein populärkultureller Bruch, der mit diesem gesellschaftlichen Bruch einhergeht und das immer mehr vertieft. Und das ist genau das, woraus Trump gewachsen ist. Und das sehen wir in vielen Gesellschaften.
Das Stichwort Neoliberalismus ist natürlich da in dem Zusammenhang ganz zentral, weil natürlich die Frage ist, was für ein Menschenbild dahinter steht. Also weil ich glaube, die Frage des Hereinnehmens in die Partizipation der Gruppen, die abgehängt sind oder die sich abgehängt fühlen, das ist ja nicht immer das Gleiche, hängt natürlich auch damit zusammen, mit was für ein Menschenbild man daran geht. Und das ist ja nun das, was beim Neoliberalismus ein völlig anderes ist als bei einer Solidargemeinschaftsprinzip oder bei der Idee, die ja doch mit Abstrichen bei uns doch noch sehr viel stärkere Bataillone hat, wenn man das so kämpferisch sagen will, als in anderen Ländern. Aber die Frage, ich kenne auch, ich sehe sicherlich auch in Deutschland sehr viele Nichtwähler, die sagen, da gehe ich doch nicht mehr, das hilft doch eh nichts und so weiter. Und das ist natürlich jetzt auch bei der Frage der politischen Partizipation, die Herr Brechtgen, Sie ja auch sehr deutlich nochmal als das Modell eigentlich, mit dem man die Demokratie entwickelt hat, etc. nochmal betonen, ist das natürlich zentral. Wie bringt man die Leute wieder dazu, wählen zu gehen? Jetzt um bei dem Politischen anzusetzen.
Ja, es ist jetzt ein interessantes Phänomen eigentlich, dass sowohl in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland tatsächlich diese radikaleren Strömungen, also jetzt bei uns auch die AfD, dafür gesorgt haben, dass eine Mobilisierung stattfindet. Und zwar sowohl im Dienste dieser vorher, die sie meinten, frustriert sein zu müssen und deswegen nicht wählen wollten und dann für die AfD ihre Stimme abgegeben haben, aber auch diejenigen, die dann gesagt haben, ja jetzt müssen wir das stabilisieren, unsere Demokratie, und deswegen auch die Stimme abgeben, sodass tatsächlich, nachdem eigentlich seit den 70er Jahren ein kontinuierlicher Rückgang in der Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen war, jetzt in der letzten Bundestagswahl eigentlich wieder eine Steigerung stattgefunden hat. Und deswegen, so unangenehm manche programmatische Dinge der AfD sind und so unangenehm manche programmatische Dinge der extrem Linken sind, Wagenknecht und der linke Flügel der Linken, so wichtig ist es dann doch, dass diese politischen Positionen eine öffentliche Stimme haben und dass es eine öffentliche Diskussion darüber gibt und dass sie nicht irgendwie beiseite gehalten oder unterdrückt werden, damit es nicht zu dieser Opfererzählung kommt, auf der diese radikalen Strömungen eigentlich ihren Humus ziehen. Und das ist, glaube ich, dann wiederum ein Plädoyer, finde ich, für das Verhältniswahlrecht, dass man möglichst breite Gruppen der Gesellschaft tatsächlich, ich sag mal, mit 3%-Klausel oder mit 5%-Klausel, um eine gewisse Stabilität natürlich einzuziehen, aber dass möglichst breite Gruppen die Möglichkeit haben, sich parlamentarisch repräsentativ zu artikulieren und über diese Artikulation dann aber auch Gegenwind bekommen und dass klargestellt wird, wie jetzt beispielsweise in der Corona-Krise, ja, es gibt offensichtlich auf der radikalen Seite keine Konzepte, wie mit solchen Dingen umzugehen ist. Oder wenn Sie fragen, welches Rentenkonzept oder welches Umweltkonzept, welches Klimakonzept, welches Konzept überhaupt von Gesellschaft, jenseits von wir lehnen das und das ab, haben diese extremen Seiten. Und dann sieht man sehr schnell, okay, da ist viel Hohlraum und wenig Realität und dann bewegt sich das wieder.
Wobei, das muss man auch immer wieder sagen. Also bei Trump zum Beispiel war es tatsächlich so, der hat ja nicht mal ein Parteiprogramm gehabt. Der hatte kein Wahlprogramm und ich habe eine Diskussion zwischen Republicans Abroad und Democrats Abroad moderiert und dann den Vertreter der Republicans Abroad gefragt, ja, wie sieht denn konkret ihr Programm Gesundheit, Rente und so weiter aus? Die Antwort war, Trump wird es schon richten. Was ist das bitte für ein Verständnis von Politik? Also das heißt, man muss auch immer wieder in diese Kerbe schlagen und Antworten verlangen. Auf der anderen Seite sehe ich im Moment bei den linken Demokraten das Problem, dass man fast den Eindruck gewinnt, sie wollen den Senat und das Repräsentantenhaus säubern. Also es läuft jetzt eine ganz aggressive Kampagne gegen bestimmte Republikaner, Ted Cruz, Josh Hawley und wie sie alle heißen. Und das geht natürlich auch nicht. Also man muss dann diese Konflikte auch aushalten und man muss sich argumentativ in ihnen bewähren. Das macht ja Demokratie gerade aus.
Da haben sich natürlich die Republikanische Partei schon unglaublich in den Dienst von Trump stellen lassen. Und zwar so, dass eben die auch noch das offen zugegeben haben, Trump ist das Programm. Und das erinnert unser einen natürlich immer gleich an dieses Hitler ist das Programm. Der wird alles lösen und alle Konflikte. Es ist einfach natürlich Populismus pur, wenn man jetzt von Deutschland aus sich das anschaut.
Ja, wobei in dem Fall der Republikanischen Partei haben sie das Problem, ähnlich wie bei den Demokraten auch. Das sind beides sehr heterogene Koalitionen extrem widerstrebender Kräfte. Sie sind nicht mehr ganz so heterogen wie noch in den 1970er Jahren, als beide einen linken und einen rechten und einen mittleren Flügel hatten und dann immer die Linken und die Rechten beider Parteien gemeinsam abgestimmt haben. Aber wie hält man fiskalkonservative, libertäre, evangelikale und Anhänger der Tea Party-Bewegung zusammen?
Plus QAnon.
Ja, okay, plus QAnon inzwischen. Und umgekehrt, wenn Sie sich die Demokraten ansehen, wie halten Sie den Senator von West Virginia, der ein explizit Konservativer ist, zusammen mit Alexandria Ocasio-Cortez in einer Partei? Wie geht das? Das heißt, man muss irgendwie schon darauf bauen, dass man innerhalb der Partei Koalitionen bildet. Und das war der Ansatz von Mitch McConnell, der war im Grunde gar nicht so blöd. Die Hoffnung war, man kann Trump instrumentalisieren, um Mehrheiten zu gewinnen im Repräsentantenhaus und im Senat, um dann Richter zu ernennen, die sozusagen das Gegengewicht zu den liberalen Strömungen, die seit den 1960er Jahren vorherrschend waren, bilden können. Was er aber nicht einberechnete, war die Dynamik, die Trump innerhalb der Partei an der Basis entfaltete, sodass im Grunde das ganze republikanische Establishment, das wirklich ein Establishment des herrschenden Kapitals ist, das kann man nicht anders sagen, dass dieses Establishment, das kaum Basis in der Bevölkerung hat, ist durch die Trump'sche Politik noch einmal von dieser Basis ganz, ganz weit weggerückt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Teil dieses republikanischen Establishments auf Dauer zu den Demokraten überläuft. Für die USA das Beste wäre tatsächlich Verhältniswahlrecht. Man hätte eine linke Partei um Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders. Man hätte eine zentristische Partei, so Joe Biden bis Mitch McConnell. Und man hätte eine Partei, wo die ganzen QAnon und ähnliche Aktivisten drin sind. Das wäre für die USA viel, viel günstiger, um Dinge auszutragen. Denn wenn allein die Semantik des Wahlkampfes mit dem patriotischen Schleim, der über Probleme gegossen wird. Und das war in der Antrittsrede von Biden jetzt auch wieder so. Man redet nicht über die Probleme, man beschwört ein Bild der USA, die es so nie gegeben hat. Und versucht permanent alles zuzudecken. Und darunter brodelt es weiter. Und das wird weiter brodeln, weil man die Konflikte nicht benennt. Und ich glaube, das ist der große Vorteil in Europa, dass Konflikte offener benannt werden.
Aber Sie haben jetzt das Großkapital ja schon angesprochen oder diese Polarisierung, die auch einfach schlichtweg über die wirtschaftlichen Positionen stattfindet. Und ich hatte jetzt bei den Wahlen nach der politischen Partizipation gefragt, wollte jetzt aber die wirtschaftliche Partizipation, die ja doch auch der nächste Schritt ist, die wollte ich nochmal ansprechen. Und da sind ja die USA weiter weg denn je. Also alles, was Modelle sind, wie man diese Schere vielleicht wieder geringer machen kann, da sehe ich gar nichts. Da sehe ich ja auch bei den Demokraten nichts. Und die sind natürlich nicht Trumpisten, aber trotzdem wird da nichts entwickelt. Und ich denke, dass doch bei diesen Analysen, wenn es um die Polarisierung jetzt in der bundesrepublikanischen Gesellschaft geht, schon auch es heißt, das sind die Leute mit Migrationshintergrund, das sind aber auch Leute auf sozial schlechtem Level, die auch Angst haben, dass ihnen die Migranten noch mal mehr wegnehmen oder dass ihnen überhaupt ihre noch sowieso schon prekären Arbeitsverhältnisse endgültig wegbrechen, die dann eben auch diese Fraktion der Enttäuschten und derer, die also pragmatisch sich mit dem Leben arrangieren, aber eben nicht zur Wahl gehen. Aber die Frage ist ja, wie man die wieder hineinholt. Und das ist ja auch eines Ihrer Plädoyers. Und ich denke, die wirtschaftliche Partizipation ist ja nicht einfach zu haben, weil wir haben ja auch Parteien, die da sich durchaus sehr deutlich dagegen aussprechen und die sich gar nicht freuen, wenn die Linken dann sagen, ja, ja, wir wollen das ja auch und so weiter, dann ist das vielleicht auch Beifall von der falschen Seite immer wieder mal. Wie kann man denn diese wirtschaftliche Partizipation nicht im Sinne eines, vielleicht das große Modell, was Sie entwickeln, finde ich wunderbar mit diesem Deutschlandfonds, die Idee, dass man wirklich da auch Unternehmen mit einbinden müsste in das, also Leute an den Gewinnen auf einem nicht-sozialistischen Wege beteiligen. Aber was sind die Schritte bis dahin? Wie kann man die wirtschaftliche Partizipation jetzt mal in der Bundesrepublik noch mit kleinen Schritten vielleicht noch verbessern?
Also ich bin ein großer Anhänger der Förderung von Aktienkultur, weil ich, also in den Vereinigten Staaten ist eigentlich jeder gezwungen, für seine Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Es gibt aber nicht gleichzeitig parallel die Form von politischer Kultur und politischer Bildung, die damit verbunden ist. In der Bundesrepublik gibt es ein hohes Maß an Interesse in gesellschaftlichen Prozessen. Es gibt hier so etwas wie Gesellschaft und viele Menschen sind in Vereinen, in Institutionen organisiert. Aber es gibt eine ganz starke Tradition in der deutschen Geschichte. Ja, über Geld redet man nicht. Geld ist bar und das ist irgendwie, damit hat man nichts zu tun. Und das ist eigentlich eine Entmündigung bis zu einem gewissen Grade, weil natürlich gerade im globalen Wettbewerb, wenn man Stichwort China mit hineinnimmt, moderne Demokratien in hohem Maße davon abhängen, dass es nicht nur eine politische Partizipation, eine überzeugte politische Partizipation gibt, sondern dass diese Menschen auch wirtschaftlich daran teilhaben, an dem, was an Wohlstand geschaffen wird, weil sie sonst tatsächlich empfänglich werden für autoritäre Versprechen, für populistische Versprechen. Und damit aber insgesamt eigentlich der Gesamtentwicklung einer Gesellschaft schaden. Stichwort Aktienkultur. Wenn in der Bundesrepublik, das schwankt ein bisschen, so 10-12%, manchmal unter 10, manchmal über 10% der Bevölkerung nur in Aktien oder in aktienverbundenen Dingen investieren, heißt das, dass sich 80% wenig für diese Fragen interessieren. Und es gibt einen ganz klaren Automatismus, das kann man auch feststellen. Sobald jemand nur ganz kleine Summen auch nur investiert hat, ja, hat er eine ganz andere Aufmerksamkeit dafür, wie Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und das Unternehmen, mit dem er da zu tun hat, zusammenhängen. Und man sieht dann plötzlich nicht mehr, ich sage jetzt mal, die Vakzinentwicklung bei Bayer oder BioNTech und Ähnliches als etwas völlig Fremdes, sondern man sieht, dass da im internationalen Wettbewerb Technik und Medizin geschaffen wird, die wiederum Wohlstandspotenziale sind. Und diese Art, das ist eine Form von Bildung, wenn man so will. Und diese Form von Bildung kommt über den Zusammenhang von Beteiligung an der Wirtschaft. Und deswegen plädiere ich dafür, nicht der Staat muss, ich sag mal, den Reichen was wegnehmen und selber das alles managen, sondern alle Menschen, die sich in irgendeiner Weise in einer Gesellschaft bewegen, sollen die Möglichkeit erhalten, selbst sich wirtschaftlich an dem Gesamterfolg zu beteiligen. Und das geht am besten über wirtschaftliche Partizipation, ohne Enteignung, sondern die Chance zum Reichtum statt das Enteignen von Reichen.
Aber der Absturz der Telekom-Aktie hat ja da natürlich auch die Bereitschaft, sich zu engagieren, doch wieder etwas zurückgefahren.
Da würde ich ganz direkt darauf antworten. Derjenige oder diejenige, der bei der Erstausgabe der Telekom die Aktien gekauft hat, für 14,56 Euro, was das damals ungefähr waren, und sie behalten hat bis heute, hat jedes Jahr eine sehr solide Dividende bekommen von 4-5%, mal so. Und das über die vergangenen 20 Jahre. In keinem anderen Investment, ob das Staatsanleihen sind oder Gold oder was immer sie haben, haben sie eine ähnlich solide, durchfinanzierte Rendite bekommen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das ist nicht, Aktienkultur ist nicht von heute auf morgen reich werden. Aktienkultur ist langfristig, sogar über Generationen, ja, Family Money bilden, diese Dinge entwickeln. Und das ist tatsächlich etwas, was dann eine Substanz schafft. Wir sprechen ja hier in Deutschland auch immer über den Mittelstand. Im Grunde ist der Mittelstand eine Repräsentation solchen Denkens. Es sind ganz viele kleine Unternehmen, die in dieser Art nur mit ihren eigenen Unternehmen handeln. Und wenn man die breite Gesellschaft beteiligen will, dann kann man das eben nur, indem man öffentlich verfügbare Gesellschaften, also über Aktien, ja, einbezieht.
Wie sehen Sie das in den USA?
Ich wollte gerade sagen, das ist genau das Problem, warum das in den USA so nicht funktioniert. Erstens, Sie haben keine Vorstellung von Gesellschaft in weiten Teilen der USA. Also das Hayek'sche Diktum, es gibt keine Gesellschaft, sondern es gibt nur Konkurrenten am Markt, das ist in den USA voll einsichtig für fast jeden. Also nur, Sie müssen schon sehr links sein in den USA, um so etwas wie Gesellschaft als Größe zu akzeptieren. Das Zweite ist, genau dieser Mittelstand ist seit der Reagan-Regierung komplett aufgerieben worden. Also allein in den 8 Jahren Reagan ist das durchschnittliche Einkommen eines Arbeiters im Verhältnis zu dem eines, sagen wir mal, im mittleren Management-Tätigen von 1:19 auf 1:421 auseinandergedriftet. Die Regierung Clinton hat nichts getan, um das zu ändern. Ganz im Gegenteil, sie hat kaum eine Regierung, war so neoliberal wie die Clinton-Regierung. Und das ist mit einer der Gründe, warum Hillary Clinton so unbeliebt war. Also das ist dann, und Barack Obama war eigentlich der Erste, der seit Jahrzehnten versucht hat, diesen Prozess zu bremsen. Und das hat wiederum dazu geführt, dass weite Teile in der amerikanischen unteren Mittelklasse, unabhängig davon, ob sie schwarz oder weiß oder Latinos sind, gar nicht das Geld haben, um in Aktien irgendwie einzusteigen. Die haben ja nicht mal das Geld, um die Krankenversicherung zu bezahlen. Also ich habe selber Familien in den USA erlebt, da hatte keiner eine Krankenversicherung, damit die Kinder auf eine katholische Schule gehen konnten, um hinterher bessere Chancen zu haben, auf ein College zu gehen. Und jeder wusste, wenn einer eine schwere Krankheit bekommt, bricht die ganze Familie finanziell zusammen. Und das ist tatsächlich die Situation, wie sie seit Reagan sich in den USA in einem Maß herausgebildet hat, dass es wirklich extrem geworden ist. Und dann versteht man, warum Menschen ihre Hoffnung auf Trump gesetzt haben. Denn fast alles, was Trump ökonomisch gesagt hat, stammt aus den Flügeln der sogenannten National Liberals. Das sind Demokraten, die immer gesagt haben, wir müssen, das ist der Arbeitnehmerflügel der Demokratischen Partei, wir müssen die amerikanischen Arbeiter stärken. Und das hat deswegen dazu geführt, dass vor allem weiße Arbeiter aus der unteren Mittelklasse, die in diesen prekären Situationen sind, Trump gewählt haben, weil ihre gesellschaftliche und ökonomische Situation zum Teil so miserabel geworden ist, dass sie von irgendwelchen ökonomischen Verbesserungen unter Clinton und Obama kaum etwas mitbekommen haben. Dadurch, dass der Wirtschaftsaufschwung unter Trump angehalten hat, hat zum ersten Mal so etwas wie ein Trickle-Down-Effekt eingesetzt. Das heißt, Arbeiter in West Virginia und Ohio haben plötzlich wieder mehr Geld in ihren Geldbeuteln gehabt. Und das war der Grund, warum sie ihn gewählt haben. Die wissen, dass Trump ein Rassist ist. Die wissen, dass er unerträglich ist. Sie haben aber von ihm profitiert. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt in den USA dazu, der mit dem Ökonomischen gar nichts zu tun hat, sondern mit einem durchaus nicht unberechtigten Gefühl, außen vor gelassen zu werden. Arlie Russell Hochschild, die Soziologin, hat das einmal in das Bild gebracht. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer Tür in einer Schlange und über der Tür steht The American Dream. Und dann sagt jemand, Affirmative Action, alle Schwarzen bitte links raustreten, vorbei durch die andere Tür. Dann Frauengleichberechtigung, alle Frauen bitte raustreten, durch die nächste Tür. Dann Indianerschutz, alle Indianer raustreten, Homosexuelle, alle Homosexuellen raustreten. Wer bleibt dann vor dieser Tür stehen? Das sind die zornigen alten Männer zwischen 55 und 70, für die der American Dream tot ist.
Ja, aber da würde ich jetzt so sagen, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Grunde eigentlich die Trump'sche Politik hat den meisten derjenigen, die ihn gewählt haben, mittelfristig keine Vorteile gebracht, weil die wirtschaftlichen Strukturen, ob das Stahl ist oder Bergbau, die kommen nicht zurück und die sind auch auf dem globalen Wettbewerb nicht wettbewerbsfähig gegenüber, ich sag mal, Bekleidungsindustrie in Bangladesch oder auch Stahl aus China. Das geht alles nicht. Und das ist ein Versprechen, das im Grunde die Menschen in eine falsche Richtung belügt für einen kurzfristigen Erfolg, der aber langfristig das eigentliche Kraftzentrum der Vereinigten Staaten, diese wirtschaftliche Innovationsfähigkeit, die man in Kalifornien beispielsweise sieht, ja, eigentlich unterminiert. Und das ist das Fatale, finde ich, an Donald Trump, dass er im Grunde das, was die Vereinigten Staaten stark gemacht hat, behauptet, er wiederholt das und im Kern hüllt er es aus.
Ja. Nein, da würde ich Ihnen völlig zustimmen.
Kein Strukturwandel.
Also nein, das ist er hat ja überhaupt keinen Strukturwandel gemacht. Er hat auch sämtliche Wahlversprechen diesen Menschen gegenüber in den Kohlerevieren und in der Stahlindustrie nicht eingehalten. Aber was tatsächlich passiert ist, es hat eine Art Überborden der Welle des ökonomischen Aufschwungs unter Obama in die Trump-Regierung hineingegeben. Und unter Obama ist das Geld in diesen Teilen der Gesellschaft nicht angekommen. Also in den unteren 60%, würde ich sagen. Unter Trump ist es teilweise dort angekommen. Deswegen ist in deren Wahrnehmung Trump und nicht Obama der Verantwortliche dafür, dass es ihnen 3 Jahre lang besser gegangen ist als vorher.
Ja, das hatten wir ja auch 1933, wo der Aufschwung ja auch schon dabei war und man dann gesagt hat, mein Gott, die Autobahnen und der Wohnungsbau. Es kommt war halt blöderweise alles aus den 20er Jahren.
Es kommt noch ein Moment in den USA dazu, ein vor allen Dingen im Süden sehr ausgeprägter Individualismus auch in der Arbeiterschaft. Also ich habe in South Carolina mit Arbeitern gesprochen, die stolz darauf waren, nicht in der Gewerkschaft zu sein. Und habe sie gefragt, warum? Ja, weil sie dann unmittelbar mit ihrem Boss verhandeln würden, auf Augenhöhe. Dass sie gar nicht mit ihrem Boss verhandelt haben, weil der sitzt in Tokio, der sitzt in Seoul oder in London, sondern mit seinem Stellvertreter auf Erden, der dann zufällig in Furman oder in Greensboro oder sonst wo tätig war, das war ihnen gar nicht bewusst. Und dann haben sie ein Problem, und da scheitert, glaube ich, ihr Konzept für die USA auch. Das liegt auf der Bildungsebene.
Ich stimme Ihnen völlig zu. Aber ich meine, das ist ja auch, Angus Deakin hat das ja genau auch analysiert, zwischen College-Abschluss und Highschool, also wo dann sozusagen auch die klaren Trennlinien verlaufen. Und das hat dann auch wieder was mit dem Konzept der Gesellschaft zu tun. Das haben Sie auch gesagt, dass es diese Form nicht gibt. Jeder denkt noch, er hat das Potenzial. Er ist noch ein noch nicht erfüllter Millionär. Aber irgendwann kommt es dann. Und dass das irreal ist, das ist etwas, was nicht offen und nicht angemessen diskutiert wird.
Aber jetzt sind wir auch Ihr Beispiel führt ja da wunderbar hin, der Arbeiter, der persönlich mit seinem Chef verhandelt, das ist ja dieses, eigentlich das auf die Spitze getriebene Konzept des Individualismus. Und die Frage ist eben, wie das dann in der Systemkonkurrenz ausschaut, wenn man jetzt also wieder sieht, wie in China sehr klar gesagt wird, ja schaut, wie wir die Corona-Krise gemanagt haben, wir haben zwar Eingänge zugemauert, aber danach war es rum und jetzt boomt unsere Wirtschaft wieder und ihr mit eurem Individualismus könnt da einfach nicht mit. Wie sieht denn das mit der Systemkonkurrenz aus? Also ist denn die Demokratie in den USA, jetzt sagen wir mal in den USA, dem gewachsen? Ich glaube, in Deutschland sehe ich schon, dass man die Vorteile stark macht, die ein nicht autoritäres System hat, weil man eben solche Gesellschaftskonzepte hat. Aber in den USA?
Ja, man hat es ja schon mal bewiesen. Also zu kaum einem Zeitpunkt waren die USA so, wie soll ich sagen, gesellschaftsorientiert wie unter dem sogenannten New Deal Order zwischen den 1930er und 1980er Jahren mit den drei großen Säulen, Big Government, Big Labor, Big Corporationism. Das war ganz stark gesellschaftlich ausgerichtet und interessanterweise, das, was diese Zeit gebracht haben, vom New Deal bis zur Great Society der 1960er Jahre, wird heute von der Tea Party verbissen verteidigt. Man will Social Security beibehalten. Wenn etwas staatsinterventionistisch ist, ist es Social Security. Und man will Medicare beibehalten. Es gibt nette Plakate, wo dann steht, keep your socialist hands away from Medicare. Medicare ist eine staatliche Institution. Das heißt, die USA haben in der Systemkonkurrenz sowohl mit dem Faschismus, Nationalsozialismus auf der einen Seite, wie mit dem Kommunismus auf der anderen Seite, durchaus auch auf Formen gesellschaftlicher Kooperation und gesamtgesellschaftlicher Mechanismen gedacht. Das ist aber, und Sie haben das gesagt, mit dem Ende des Kalten Krieges ist dieser Konkurrenzdruck entfallen. Und da gegen Ende diese vor allen Dingen auf keynesianischen Wirtschaftsmustern aufbauende Wirtschaftsform bereits in die Krise geraten war in den 1970er Jahren, hat man dann gedacht, wenn wir jetzt auf etwas völlig anderes setzen, nämlich auf die radikale Individualisierung, dann schaffen wir eine neue Dynamik, was ja zum Teil auch eingetreten ist. In den 1990er Jahren und dann in den 2000er Jahren hat man das ja gehabt. Nur was dadurch stattgefunden hat, war auch eine weltanschauliche Radikalindividualisierung einer sowieso schon individualistischen Gesellschaft. Und diese Splitter jetzt wieder zusammenzufangen, jeder in den USA weiß, China ist der Gegner. Mit denen müssen wir auseinandersetzen. Das jetzt wieder einzufangen, das wird sehr schwer. Und ich glaube, Bidens Rhetorik, wenn man da genau zuhört, zielt genau in diese Richtung. Wir brauchen wieder mehr Gemeinschaftsdenken. Wir müssen uns wieder als Gesellschaft und nicht nur als Konkurrenten am Markt verstehen.
Ja, ich würde das anschließen, weil genau die, das Bewusstsein dafür, dass das, was bis 1990 war mit der Sowjetunion, jetzt in den späten 10er, Anfang der 20er Jahre mit China wiederkommt, das kommt langsam. Ja, und da muss man andere Lösungen finden als erratische Ad-hoc-Entscheidungen à la Trump, sondern man muss eine systematische Politik betreiben, die das ernst nimmt und dann auf die mal Ressourcen zurückgreift, die die Vereinigten Staaten eigentlich immer stark gemacht haben. Und da komme ich zurück auf dieses Stichwort Kontinent. Es ist eben eine große Ungleichgewichtigkeit. Also Kalifornien hat ein größeres Bruttosozialprodukt als Großbritannien inzwischen. Und die Dynamik, die da vorhanden ist, nicht, also wenn man die Washington und die, also Seattle und die ganzen großen Unternehmen mitnimmt, das ist natürlich das, was eigentlich das traditionelle, dynamische, moderne, sich modernisierende, was die Vereinigten Staaten sind. Und im Mittleren Westen und im Rust Belt und ähnliches, da hat man noch die alten Strukturen, die in den 50er, 60er Jahren im Zuge eines allgemeinen Aufschwungs noch mitleben konnten. Aber im 21. Jahrhundert muss im Grunde alles, ich will nicht sagen kalifornisiert werden, aber das ist im Grunde die Art und Weise, wie die Gesellschaft ausgerichtet wird. Und da findet dann auch die Systemkonkurrenz mit China statt, ist am Ende eine freie Gesellschaft, die sich, wo dann tatsächlich Individuen sich ihre dynamische Kreativität entwickeln, im Verhältnis zu einer autoritären Wirtschaft, wo eine politische Autorität wie die Kommunistische Partei Chinas vorgibt und gleichzeitig eine wirtschaftliche Dynamik freilässt, aber im Grunde das doch unter Kontrolle haben möchte. Das geht in China so lange, wie man einen Nachholbedarf hat. Und der chinesische Nachholbedarf, der ist jetzt seit 50 Jahren in einem stetigen Wachstumsprozess nach oben gegangen und bei 1,3 Milliarden Menschen in einem riesigen, infrastrukturell noch ziemlich unterentwickelten Land in ländlichen Bereichen. Da gibt es da noch viel zu tun. Wenn das aber mal entwickelt ist, ja, könnte man jetzt auch noch Indien sagen, dann wird der Prozess des Wettbewerbs an der Spitze stattfinden. Und da muss man dann fragen, welche Gesellschaft ist kreativer? Die, in der freie Menschen sozusagen danach streben, sich zu entwickeln, oder die dann doch vertrauen müssen, ob die Partei das zulässt und ob man sich bewegen darf oder nicht. An dem Punkt sind wir noch nicht, aber da kommen wir hin, und das ist sozusagen der Legitimationsgrund, Demokratien und offene Gesellschaften zu erhalten.
Kann möglicherweise die Systemkonkurrenz die Demokratie wieder stärken?
Wie das ja auch schon mal war. Sie hat es im Kalten Krieg getan. Ja, also wenn Europa ist das klassische Beispiel dafür, würde ich sagen. Und sobald man sich bewusst ist, dass diese Systemkonkurrenz ernsthaft ist, und das findet in der Bundesrepublik und in Europa, glaube ich, gerade statt, dass man wahrnimmt, da ist eine, also Stichwort auch jetzt Umgang in Hongkong, oder Ausgriff auf das Südchinesische Meer, Behandlung von Taiwan, Handlungen gegenüber Japan. Diese Systemkonkurrenz ist offensichtlich. Man hat das in den vergangenen Jahren nicht so wahrgenommen. Es kommt aber und dann tatsächlich, glaube ich, wird auch das Selbstbewusstsein, was ich meine sozusagen sich des Bewusstseins, was man selber tun muss, um da fähig zu sein, im Wettbewerb zu stehen, das wird dann auch wieder wachsen.
Wobei ein ganz kleines Tröpfchen Wasser in den Wein möchte ich dann doch gießen, denn wenn man sich die Ergebnisse der Kalifornisierung in Kalifornien, Washington und Oregon ansieht, sieht man auch, dass die Drift innerhalb der Gesellschaft nochmal enorm verschärft wird. Sie haben eine sehr, sehr kleine, sehr reiche Elite, die auch keinerlei Bezüge mehr zu ihrer Umwelt hat, die sich im Wesentlichen abschottet in gated communities und da vor sich hin lebt, auch mit einem Weltbild, das zum Teil extrem sozialdarwinistisch ist. Also wenn man den Leuten in Silicon Valley mal beim Reden zuhört, gehen einem Schauer des Entsetzens über den Rücken. Und auf der anderen Seite haben sie eine Menge an Obdachlosen in Los Angeles, San Francisco und Portland, die sie im Mittelwesten trotz seiner Armut nicht haben. Das heißt, es findet hier auch, und damit muss man dann lernen, umzugehen. Also man muss sehen, wie fange ich das sozial in einer Gesellschaft wieder auf, was ich mit dieser Kalifornisierung anrichte. Denn das wird nicht automatisch dazu führen, dass alle an diesem Wohlstand partizipieren. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zur New Deal-Ära, wo man wirklich bemüht war, eine gewisse Form an sozialen Ausgleich zu finden. Auch in Deutschland denken Sie an solche Projekte. Was Sie vorhin mit der Aktienkultur geschildert haben, ist ja im Grunde das Fortdenken der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, was man in den 50er Jahren gemacht hat, damals noch flankiert durch Mitbestimmung. Also das sind Elemente, wo man jetzt auch sehen muss, wie man Gesellschaft aktiv gestaltet, auch von politischer Seite her und nicht nur darauf vertraut, dass diese Form sozialdarwinistischen Marktdenken sich auf Dauer durchsetzt.
Da stimme ich Ihnen völlig zu und das ist eigentlich der Grund dieser Kern, dass politische Partizipation, gesellschaftliche Partizipation und wirtschaftliche Partizipation immer zusammen gedacht werden müssen und dass in Kalifornien diese Dinge genauso auseinanderdriften, aber dass sagen, die Brutalisierung, die damit einhergeht, natürlich auch einen Wohlstand schafft, der überhaupt erstmal wieder Möglichkeiten der Wettbewerbsfähigkeit generiert.
Ja. Ja, also vielen Dank. Ich glaube, wir haben ein breites Spektrum abgeschritten. Wir müssen da ständig weitermachen, weil das natürlich sich auch sicherlich in 2 Jahren wieder anders darstellt. Aber es ist sehr, sehr spannend, wie viele Ansätze man doch hat, wenn man die Frage stellt, mit der Demokratie in der Krise und vor allem, was ich ganz wichtig finde, nicht nur darüber zu jammern, sondern sich darüber Gedanken zu machen, wie man das vielleicht auch beheben kann. Und das ist eigentlich das Wichtigste und deswegen freue ich mich und bedanke mich herzlich für das Gespräch heute.
Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.